BZ am Ohr, der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.
Natürlich gehe ich wählen.
Und zwar bei den Kommunalwahlen in Baden-Württemberg am 9. Juni. So wie dieser Freiburger haben uns die meisten Leute geantwortet, als sich mein Kollege Philippos Mamalis ein paar Wochen vor der Wahl auf der Straße umgehört hat.
Also bei uns im Ort zum Beispiel,
ja,
finde ich wichtig, dass ich Menschen im Ortschaftsrat zum Beispiel habe, die meine Interessen vertreten.
Die Kommunalwahl ist wichtig, weil dort entschieden wird, was hier bei mir vor der Haustür passiert. Wenn ich nicht weiß, also keine Ahnung, der Spielplatz, der Kindergarten, keine Ahnung, solche Sachen, die Straßen, das wird alles in der Kommunalwahl entschieden. Und wenn ich da nicht Einfluss nehme, bin ich selber schuld, dann darf ich mich hinterher nicht beschweren.
Einfluss nehmen direkt vor der eigenen Haustür. So könnte man das Fachgebiet von Jürgen Fleckenstein auch beschreiben. Er ist Professor für Kommunal- und Zivilrecht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. Dort werden zum Beispiel auch BürgermeisterInnen weitergebildet. In dieser Folge habe ich mich mit ihm darüber unterhalten, was Kommunalpolitik eigentlich mit unserem Alltag zu tun hat. Wo kommt man eigentlich in Berührung damit? Was darf ein Gemeinderat alles entscheiden? Und was sind die Top-Themen dort, also das, worüber gerade am hitzigsten diskutiert wird? Und Jürgen Fleckenstein erklärt noch mal kurz, was Panaschieren mit einem französischen Mixgetränk zu tun hat und wie man richtig wählt, also so, dass die eigene Stimme auch zählt. In den Links und Shownotes zu diesem Gespräch findet ihr alle wichtigen Infos auch zum Nachlesen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und freue mich, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Lisa Böttinger, ich bin Redakteurin der Badischen Zeitung. Herzlich willkommen, Herr Fleckenstein, hier bei mir im BZ am Ohr Studio. Schön, dass
Hallo.
Sie da sind.
Hallo Frau Böttinger, danke für die Einladung.
Freut mich. Herr Fleckenstein, ich gebe Ihnen jetzt ganz kurz die Möglichkeit, stellen Sie sich vor, Sie würden in so einem kurzen TikTok- oder Instagram-Video oder Reel fürs Wählen bei der Kommunalwahl am 9. Juni werben können. Was sagen Sie da?
Wählen auf kommunaler Ebene ist ganz, ganz wichtig. Da ist man ganz nah dran an den Menschen. Außerdem, wir sind eine Demokratie. Demokratie heißt Herrschaft des Volkes. Und wenn wir schon die Freiheit haben, diejenigen zu wählen, die uns repräsentieren, sollten wir die Freiheit auch nutzen. Auch schon um denen zu zeigen, dass wir Vertrauen in sie haben.
Wenn wir es jetzt ein bisschen Instagrammierbarer machen und auf die persönliche Ebene gehen, sage ich mal. Sie sind ja Professor für Kommunalrecht und Zivilrecht. Was ist denn... Woher kommt denn Ihre eigene Leidenschaft für das Thema? Warum sind Sie da hingekommen? Warum finden Sie die Kommunalpolitik so spannend?
Ja, zum einen, weil ich mich beruflich mit beschäftigen muss natürlich. Dann liegt es nahe, dass man da sich intensiv auseinandersetzt mit diesem Thema. Zum anderen ist es auch unglaublich spannend, weil die Fragen, die Menschen beschäftigen, brauche ich eine neue Grünanlage? Habe ich genug Kindergartenplätze im Ort? Machen wir genügend für unsere Senioren? Das sind alles Dinge, die im Gemeinderat entschieden werden. Und deswegen ist es eigentlich das Gremium, mit dem man am engsten zu tun hat und das am engsten eigentlich auch unsere Dinge des täglichen Lebens entscheiden kann.
Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wenn man so die Leute nach ihrer Mediennutzung fragt und welche Themen sie so umtreiben oder welche Nachrichten sie konsumieren, ist es ja ganz oft so, dass da die großen Themen auftreten oder die groß sichtbaren Themen, also die Inflation, Kriege, natürlich auch die Kita-Krise, dabei ist die ja auch sehr stark vor der Haustür, aber die wird eben auch immer so auf nationaler Ebene diskutiert. Und so diese kleine Politik vor Ort, also Kommunalpolitik, die kommt eher selten vor. Die ist nicht so sichtbar und wenn, meistens eher unrühmlich oder nicht besonders mitreißend. Wo kommt man denn im Alltag in Berührung mit Kommunalpolitik?
Eigentlich immer gleich, wenn Sie aus der Haustür rausgehen. Eigentlich die Straße, die vor Ihnen vor der Haustür vorbeiführt, wird in aller Regel von den Gemeinden unterhalten und gepflegt. Der Winterdienst wird von den Gemeinden gemacht. Wenn die Kinder in die Kita gehen, die wird von den Gemeinden bereitgestellt, mit Personal ausgestattet. Die Schulen werden von den Gemeinden unterhalten. Wenn sie im Vereinen aktiv sind, die Gemeinden machen Vereinsförderung, gucken, dass die Vereine ausreichend Möglichkeiten haben, Stadien beispielsweise für Fußballclubs oder für den Musikverein, Zuschüsse, dass die Instrumente kaufen dürfen. Eigentlich auf Schritt und Tritt.
Können Sie mal so einen kurzen Überblick geben, was der Gemeinderat denn alles entscheiden darf? Weil es gibt ja sehr wohl auch verteilte Kompetenzen, sage ich jetzt mal, also oder auch Themen, wo sich dann Bürgerinnen und Bürger vielleicht aufregen und sagen, kann man da nicht mal was machen, aber da kann der Gemeinderat vielleicht gar nichts machen. Also können Sie mal sagen, was dort eigentlich entschieden wird?
Also es gibt viele Dinge, die der Gemeinderat tatsächlich nicht entscheiden darf. Viele Dinge, die dann in kleinen Gemeinden beispielsweise im Landratsamt entschieden werden oder die schon das Rathaus entscheidet, aber der Gemeinderat nicht mit im Spiel ist. Der Gemeinderat macht in aller Regel halt politische Entscheidungen. Das heißt, wenn es darum geht, ob ein neues Schwimmbad gebaut werden soll oder ob ein neues Baugebiet erschlossen werden soll, da gibt es dann schon wieder Grenzen, weil wenn das im Naturschutzgebiet gemacht werden sollte, dann ist natürlich klar, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das vielleicht vorstellt. Aber ansonsten hat der Gemeinderat tatsächlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo er entscheiden kann und wo er auch gestalten kann.
Ich habe jetzt mal ein Praxisbeispiel mitgebracht aus meinem Alltag, was ich eigentlich ganz schön finde. Und zwar hat die Grundschulklasse meines Sohnes kürzlich im, ich weiß gar nicht, Sachkunde- oder Kunstunterricht, durften die Entwürfe machen über einen Platz, der so in der Nähe von der Schule ist, der aktuell sehr zubetoniert ist. Da ist eine Straße, da sieht es nicht sehr einladend aus. Und die sollten Vorschläge machen, wie man diesen Platz umgestalten könnte. Und dann haben die Plakate entworfen und dann kam der Bürgermeister, hat sich diese Plakate und diese Entwürfe angeschaut und es gab eben Gelegenheit zum Gespräch und zum Diskutieren. Und die Kinder haben einfach hautnah erlebt, was Entscheidungsfindung, Diskussion bedeutet und haben sich dann Hängematten oder Wasserfälle gewünscht für diesen Platz, was vielleicht utopisch ist, aber sie haben eben diese Gesprächsmöglichkeit bekommen. Gibt es denn von solchen Gelegenheiten genug, wenn man nicht gerade Grundschüler ist und total rumspinnen kann?
Also es gibt wunderschönes Beispiel, so sollte es eigentlich immer sein. Es gibt seit einigen Jahren eine verpflichtende Jugendbeteiligung sogar in Baden-Württemberg. Das heißt, bei den Themen, die die Kinder und Jugendlichen betreffen, müssen sie eigentlich zwischenzeitlich sogar angehört werden, zumindest die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren. Ich würde es mir aber generell wünschen, dass man die Bürgerinnen und Bürger anhört, bevor größere Entscheidungen getroffen werden, was in der Zwischenzeit aber auch sehr, sehr viele Gemeinden so umsetzen. Also gerade die größeren Städte leisten sich meistens auch jemand, der speziell auch für Bürgerbeteiligung zuständig ist und der Wert drauf legt, dass die Ideen, Interessen der Bürgerinnen und Bürger auch in die Entscheidungsprozesse eingespielt werden.
Sie haben jetzt gerade den Bürgerentscheid schon genannt. Was gibt es denn für Mitwirkungsmöglichkeiten, auch jetzt, wenn gerade nicht gewählt wird?
Bürgerentscheide, ja, denen kann ja ein Bürgerbegehren vorausgehen. Das heißt, mit einer bestimmten Anzahl von Unterschriften können die Bürgerinnen und Bürger selber dazu führen oder selber initiieren, dass ein Bürgerentscheid durchgeführt wird und dann letztlich der Gemeinderat die Angelegenheit nicht entscheidet, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Freiburg hat man das ja schon ein paar Mal in den letzten Jahren, Dietenbach beispielsweise oder auch das
prominentes Beispiel, genau.
Prominentes Beispiel, auch das Stadion, ist ja auch ein Bürgerentscheid durchgeführt worden. Da haben wir dann nochmal direkte Demokratie und ansonsten können die Bürgerinnen und Bürger natürlich mitwirken, indem sie ihre Vertreterinnen und Vertreter wählen für den Gemeinderat. Und die wiederum haben auch die Möglichkeit, Dinge in den Entscheidungsprozess einzuspielen, weil schon einzelne Gemeinderäte oder zumindest wenige auch verlangen können, dass Punkte auf die Tagesordnung gesetzt werden oder zumindest diskutiert werden dann auch im Gemeinderat.
Das wäre genau meine nächste Frage. Wie funktioniert denn sozusagen das Agenda-Setting eines Gemeinderats? Also wer kann denn da Themen einbringen? Wer bestimmt, welche Themen überhaupt diskutiert werden?
Also zunächst mal ist es der Bürgermeister. In großen Städten heißen die Bürgermeister ja Oberbürgermeister. Also diejenigen machen zunächst mal die Tagesordnung. Die setzen also auch die Themen fest, die nachher diskutiert werden und zu denen Beschlüsse gefasst werden im Gemeinderat. Es kann aber auch jeder einzelne Gemeinderat immer Anfragen an den Bürgermeister stellen. Das heißt, er kann auch Anregungen an den Bürgermeister geben, Punkte aufzunehmen. Und selbst wenn der Bürgermeister dieser Anregung mal nicht nachkommt, muss der Anregung nachkommen, wenn mindestens ein Sechstel der Gemeinderäte oder eine Fraktion einen Antrag stellt, einen Punkt auf die Tagesordnung zu nehmen. Und wenn man dann einen engen Draht zu den Gemeinderäten hat, dann kann man auch durchaus als Bürger erstmal schaffen, dass Punkte auf die Tagesordnung kommen, die man gerne beantwortet haben möchte. Und was auch jede Gemeinde macht, es gibt die Möglichkeit zur Fragestunde für die Einwohnerinnen und Einwohner. Und auch da kann man dann gegebenenfalls das loswerden an Fragen, was einen umtreibt.
Und auch die Gemeinderatssitzungen sind ja öffentlich.
Ja.
In aller Regel.
Es sei denn, es gibt berechtigte Interessen Einzelner oder das öffentliche Wohl gebietet eine nicht öffentliche Verhandlung. Aber grundsätzlich sind die Gemeinderatssitzungen öffentlich. Ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, der von den Gerichten immer auch sehr, sehr stark akzentuiert wird.
Okay, aber wenn ein Thema es in den Gemeinderat geschafft hat, über einen dieser Wege, die Sie gerade beschrieben haben, wie funktioniert denn so ein Entscheidungsprozess? Also das sind ja oft ganz alltagsnahe Fragen. Also wird dieses Schwimmbad renoviert? Wird eine neue Kita gebaut? Mhm. Wird die Straße gesperrt? Wird die Umfahrung gebaut? Wie funktioniert der Entscheidungsprozess? Ganz grob.
Die Gemeinderäte bekommen immer eine Sitzungsvorlage zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt. In dieser Sitzungsvorlage stehen die wesentlichen Informationen drin, die man braucht, um eine Entscheidung treffen zu können. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise der Bau einer neuen Kita beschlossen werden soll, also die Grundsatzentscheidung zunächst mal getroffen werden soll, dann werden da möglicherweise unterschiedliche Alternativen vorgestellt. Es gibt dann Berechnungen seitens der Verwaltung, was das kosten wird voraussichtlich, die ersten Schätzungen, die da dann meistens nicht eingehalten werden, weil es dann in aller Regel ja doch teurer als ursprünglich mal veranschlagt worden ist. Also die wesentlichen Grundlagen, die man halt braucht, um eine Entscheidung treffen zu können, kriegen die Gemeinderäte dann mitgeteilt im Vorfeld über die Sitzungsvorlage. Das ist eigentlich das Medium, wo am ehesten die Gemeinderäte auch ihre Informationen kriegen.
Und dann gibt es eben auch im Gemeinderat eine Mehrheitsverteilung, sage ich mal, je nach Verteilung der Sitze.
Genau, im Gemeinderat werden auch Mehrheitsentscheidungen getroffen. Das heißt, wenn das ein normaler Beschluss ist, muss die Mehrheit der anwesenden Gemeinderäte dann dem Beschluss zustimmen oder nicht zustimmen. Wenn die Mehrheit dem Beschlussvorschlag zustimmt, den die Verwaltung regelmäßig macht, dann wird der Beschluss so angenommen. Es kann aber auch immer auch ein Beschlussantrag anders formuliert werden seitens der Gemeinderäte. Und dann wird halt manchmal geguckt, ob vielleicht ein etwas abgewandelter Beschlussvorschlag eine Mehrheit bekommt.
Das heißt, die Gemeinderätinnen und Räte, die wir jetzt de facto wählen, haben auch eigentlich ganz schön viel zu tun. Das ist ein Fakt, der oft, finde ich, unter den Tisch fällt, dass es ein Ehrenamt ist. Als Mensch im Gemeinderat zu sitzen. Also was ist denn so, also ich habe das so in einer nicht repräsentativen Umfrage hier auch im Freundes- und Bekanntenkreis rausgefunden, dass viele das tatsächlich auch nicht wissen. Es gibt eine Aufwandsentschädigung, aber das ist eigentlich auch alles. Was ist denn so die am meisten unterschätzte Tätigkeit von Gemeinderatsmitgliedern, wenn Sie eine nennen könnten?
Ich glaube, es ist tatsächlich die Vorbereitungszeit. Wenn man es ernst nimmt und sich die Sitzungsunterlagen durchliest, dann ist man schon ganz schön lange beschäftigt. Also das ist häufig bei jeder Gemeinderatssitzung ein DIN A4 Ordner. Mit Sitzungsvorlagen, mit Planunterlagen beispielsweise. Wenn man den wirklich sorgfältig durcharbeiten möchte, dann reichen 2 Stunden nicht aus vor der Sitzung.
Ja, das heißt auch dieser Job als Kommunalpolitikerin, sage ich mal, der wird so in diesen Zeiten irgendwie gerade nicht attraktiver. Ne? Es gibt irgendwie Gewalt, ist überhaupt nicht lustig, aber gewalttätige Übergriffe lesen wir gerade viel. Es ist wahnsinnig viel Arbeit. Ja, können Sie trotzdem nachvollziehen, dass jemand diesen Job irgendwie mit Leidenschaft macht?
Ich kann es nachvollziehen, weil wenn man seine eigene Gemeinde mitgestalten möchte, dann ist es die allerbeste Möglichkeit, um Einfluss zu nehmen, die Gemeinderatstätigkeit. Aber Sie haben recht, reich wird man nicht. Es gibt Untersuchungen, auch in Bachelorarbeiten, die ich schon betreut hatte, dass in vielen, vielen Gemeinden, wenn man die Vorbereitungszeit ernst nimmt, es tatsächlich deutlich unter Mindestlohn liegt, die Entschädigung, die man nachher bekommt.
Ja, es ist tatsächlich, ich weiß nicht, kennen Sie die Höhe von der Aufwandsentschädigung?
Ist unterschiedlich in den einzelnen Gemeinden, das legen die Gemeinden selber fest. Freiburg zahlt beispielsweise für jeden Gemeinderat, glaube ich, etwa 1300 Euro pro Monat. Aber auch das ist, würde ich sagen, angemessen für das, was in Freiburg an Vorbereitungszeit anfällt und was ansonsten zu tun ist. Und viele kleine Gemeinden zahlen deutlich weniger. Ja. Da kriegt man dann vielleicht mal 50 Euro pro Sitzungstag. Und wenn dann die Sitzung 5 oder 6 Stunden dauert, kann sich jeder ausrechnen, dass dann noch nicht mal die Vorbereitungszeit mit entschädigt wird.
Ja, also das ist kein Job, den man für das Geld macht.
Nein, den macht man definitiv nicht fürs Geld, den Job.
Genau, das heißt, wir wählen am 9. Juni tatsächlich Menschen, die im Idealfall mit Idealismus und Leidenschaft diesen Job machen. Deswegen ein ganz kurzes Mini-How-To für die Kommunalwahl ganz konkret. Wenn wir Sie hier schon als Spezialisten sitzen haben, in meiner kurzen, nicht repräsentativen Umfrage habe ich auch festgestellt, dass viele tatsächlich stutzen bei den Begriffen kumulieren und panaschieren und so weiter. Deswegen sagen Sie uns doch mal kurz, ganz praktisch, wie gehe ich vor? Listen, wählen, kumulieren, panaschieren. Einfach, damit alle safe sind, dass sie alles richtig machen.
Okay, ich hoffe, dass ich schaffe, dass alle safe sind. Also mein Tipp vorab, bitte das Merkblatt lesen, das bei den Stimmzetteln mit dabei ist, weil da steht auch nochmal einiges drin, was man beachten sollte. Das Wahlsystem hängt zunächst mal ganz wesentlich davon ab, ob es einen Wahlvorschlag, also nur eine Partei gibt oder gar keine Partei oder mehrere. In den meisten Gemeinden ist es ja so, dass es mindestens 2 oder sogar noch mehr Wahlvorschläge gibt. Ich glaube, in Freiburg sind es jetzt 20 bei der Gemeinderatswahl.
Also Wahlvorschlag und Liste ist dasselbe.
Häufig sind es Parteien, die diese Listen einreichen. Auf kommunaler Ebene haben auch sehr, sehr viele Wählervereinigungen. Man kann die relativ leicht selber gründen, braucht nur ein paar Unterstützerunterschriften, um dann eine einzureichen und zugelassen zu werden. Und auf der Basis wird gewählt. Man hat so viele Stimmen, wie Gemeinderäte zu wählen sind, in Freiburg also 48 Stimmen. Und man muss diese 48 Stimmen nicht den Kandidaten aus einer Liste geben, sondern man kann panaschieren, das heißt so viel wie mischen. Sie kennen vielleicht das Panache aus Frankreich, ein Biermischgetränk mit süßem Sprudel.
Das freut mich unglaublich, dass Sie diesen Vergleich bringen.
Also panaschieren heißt einfach Kandidaten mischen aus einzelnen Wahlvorschlägen. Man ist also nicht an einen Wahlvorschlag gebunden, sondern kann auch unterschiedliche Kandidaten aus unterschiedlichen Wahlvorschlägen wählen. Und man kann auch kumulieren, jedenfalls dann, wenn es mehr als nur einen Wahlvorschlag gibt, dann kann man einzelnen Kandidaten, die man jetzt für besonders gut hält, bis zu 3 Stimmen maximal geben. Das Ganze macht es aber leider auch einen Ticken komplizierter, weil man muss dann aufpassen, dass man nicht zu viel Stimmen vergibt, weil wenn man dann panaschiert und kumuliert, dann verliert man gerne mal den Überblick. Und wenn dann halt man nur eine Stimme mehr als die 48 vergibt insgesamt, dann ist der gesamte Stimmzettel schon ungültig.
Ja, also doppelt und dreifach lieber nochmal gegenchecken,
bevor man abgibt. Lieber auf alle Fälle nochmal gegenchecken und gucken, dass man diese Gesamtstimmenzahl nicht überschritten hat, weil das ist der Fall, der am häufigsten bei uns zu ungültigen Stimmzetteln führt.
Ja, das ist natürlich fatal, ja. Und die Sitzverteilung dann basierend auf dieser Stimmvergabe funktioniert ja auch einmal nach Liste und nach Stimmen pro Person.
Genau, also wenn wir diese Mehrlisten haben, also 2 oder mehr Listen, dann ist das sogenannte Verhältniswahlsystem maßgeblich für die Sitzverteilung. Das heißt, es werden die Stimmenzahlen aller Kandidaten aus den jeweiligen Listen, aus den jeweiligen Wahlvorschlägen addiert. Und dann wird das Verhältnis errechnet, nachdem die Sitze besetzt werden. Weil ich kann ja keine Drittels- oder Viertelsgemeinderäte machen, deswegen muss man da immer ganze Gemeinderatssitze draus machen. Und dafür gibt es ein bestimmtes System in Baden-Württemberg. Da teilt man diese Gesamtstimmenzahlen durch ungerade Zahlen, also durch 1, 3, 5, 7 und so weiter. Und dann sucht man die 48 höchsten Zahlen raus und nach den 48 höchsten Zahlen der einzelnen Wahlvorschläge werden die Sitze verteilt.
Das ist eines dieser wunderschönen Wahlverfahren, die auch diese Namen tragen, wie Hond oder Saint-Lac.
Genau, das ist das System Saint-Lac-Uchepers. Das hat das ehemalige Donche-System abgelöst bei uns in Baden-Württemberg, das bis 2014 gegolten hat. Seit 2014 wählen wir mit diesem neuen System. Beim Donche-System ist durch alle natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4 und so weiter geteilt worden. Und dieses neue System führt jetzt dazu, dass die kleineren Listen und kleineren Parteien auch eher Chancen haben, Sitze zu ergattern. Das hängt damit zusammen, dass der Teiler 2 wegfällt, den wir beim deutschen System noch hatten. Deswegen sind die Gemeinderäte in Baden-Württemberg deutlich bunter geworden, um es mal so auszudrücken. Also es gibt mehr Listen jetzt in den einzelnen Gemeinderäten.
Ja, was se der Vielfalt zuträglich ist.
Was der Vielfalt zuträglich ist, aber für den Bürgermeister die Schwierigkeit bringt, dass er sich seine Mehrheiten irgendwie zusammensuchen muss. Also die Mehrheiten zu finden ist schwieriger geworden, als es früher war, weil halt viel mehr Interessen dann auch in den Entscheidungsprozess mit reinspielen.
Ja. Sie haben das sehr schön umrissen. Ich werde das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, es gibt ganz tolle Erklärlinks auch von der Landeszentrale für politische Bildung und so weiter. Wenn man sich da ganz tief reinfuchsen will, packe ich da nochmal was in die Shownotes für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen.
Ja, es ist leider nicht ganz unkompliziert. Andere Bundesländer machen es ein bisschen einfacher. Da hat man dann eine Stimme für alle Gemeinderatsmitglieder. Da kann man weniger falsch machen als bei uns.
Ja, das baden-württembergische System ist, glaube ich, tatsächlich eines der schlimmsten.
Gehört, denke ich, mit zu den kompliziertesten.
Ja. Okay, und gehen wir nochmal zurück zu den Themen, über die es abzustimmen gilt, sage ich mal, oder die Themen, die dann von den Gewählten besprochen werden sollen. Das ist ja, so ungefähr das Wichtigste, ne, was uns am nächsten betrifft. Welche Themen, meinen Sie, fordern denn gerade jetzt im Moment die Kommunen im Land am meisten heraus? Was sind so die Top-Themen, was sind so die kniffligsten vielleicht auch?
Also nach wie vor ein Top-Thema seit einigen Jahren ist die Flüchtlingsunterbringung, die ja letztlich dann auch von den Gemeinden gestemmt werden muss. Das stellt immer noch einige Gemeinden vor große Herausforderungen. Gibt ein Thema, das momentan die Gemeinden sehr, sehr stark beschäftigt, das erst in 1 oder 2 Jahren relevant wird, nämlich die Ganztagsbetreuung in den Schulen. Da sind die Gemeinden momentan schon am Planen, wie sie das alles stemmen können.
Da kommt der Anspruch auf den Ganztagsplatz.
Genau, da kommt der Anspruch auf den Ganztagsplatz und das müssen die Gemeinden natürlich in den Schulen irgendwie organisieren. Das heißt, sie müssen gucken, dass sie was die Räumlichkeiten angeht, irgendwie hinkriegen und sie müssen vor allen Dingen, das ist die größte Schwierigkeit, derzeit Personal finden, Betreuungspersonal. Das heißt, dann streitet man sich in solchen Fällen natürlich auch mal über die Finanzierung. Die Gemeinden sagen immer, sie kriegen viel zu wenig Geld von Bund und Land, um solche Aufgaben zu erledigen, was sicher zum gewissen Punkt auch richtig ist, weil das Land und der Bund, die übertragen die Aufgaben gerne auf die Gemeinden und lassen sie dann manchmal doch so ein kleines bisschen im Regen stehen.
Und die müssen dafür natürlich auch einfach finanziell gerade stehen.
Genau, wenn Bund und Land den Gemeinden neue Aufgaben auferlegen, müssen sie eigentlich auch für die Finanzierung dieser neuen Aufgaben sorgen. Aber das ist halt auch immer ein ziemlich kompliziertes Berechnungsmodell, das wir da haben. Und da sind manche Gemeinden vielleicht ein bisschen benachteiligt im Vergleich zu anderen. Aber grundsätzlich kann man, denke ich, schon sagen, dass es nicht ausreichend ist, was den Gemeinden an Finanzierungsmitteln überlassen werden.
Würden Sie sagen, das ist so ein Aufregerthema bei den Bürgerinnen und Bürgern? Oder was sind so die Themen, die auch so auf kommunaler Ebene gar nicht zwingend in den Gemeinderäten oder Ortschaftsräten, aber so in der Bürgerschaft am hitzigsten diskutiert werden? Ist es eins zu eins so, was die Agenda angeht, die Sie gerade genannt haben, Flüchtlinge, Ganztagsausbau? Oder gibt es da noch Themen, die vielleicht, ich sag mal, brodeln, aber noch gar nicht adäquat aufgegriffen worden sind?
Also ein Thema, das brodelt, das uns natürlich auch alle angeht, ist der Klimaschutz. Auch das kommt auf kommunaler Ebene immer mehr zum Tragen. Die großen Kreisstädte und die Stadtkreise sind ja schon verpflichtet worden, ein Klimaschutzkonzept aufzustellen. Aber auch in den kleinen Kommunen ist es natürlich relevant. Das heißt, jede Kommune muss sich eigentlich Gedanken darüber machen, was sie tun kann, um das Aufheizen im Sommer zu verhindern, irgendwo weitere Grünflächen zu schaffen, die betonierten Marktplätze, über die wir vorher auch schon mal kurz diskutiert hatten, irgendwie aufzubrechen, zu begrünen, vielleicht irgendwo neue Solaranlagen auf die Dächer zu machen, die Gebäude energetisch zu sanieren. Es gibt da ganz, ganz viele Ansatzpunkte und das ist auch ein Thema, das die Kommunen in nächster Zeit deutlich mehr beschäftigen wird.
Was würden Sie, wir kommen jetzt langsam zum Schluss und ich würde gerne noch den einen oder anderen Ratschlag sozusagen von Ihnen mitnehmen. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass man sich so, wenn man sich in den Nachrichten informiert oder gerade in den sozialen Medien sind oft sehr große Themen, sehr präsent, sehr dominant. Was würden Sie jemandem raten, der jetzt kurz vor der Wahl sagt, ich möchte mal jetzt eintauchen in das, was ich an meinem Ort wirklich, worüber dort gesprochen wird, was es da für Gestaltungsspielräume gibt, damit ich auch das wähle, was dann auch meine Wünsche umsetzt. Wo würden Sie jemanden hinschicken, der sich jetzt da einarbeiten will? Also sagen Sie, mach doch mal ein Wahlomat oder besprich's im Freundeskreis, klappere alle Webseiten der Parteien ab, die bei dir im Ort vertreten sind. Wo würden Sie die Leute hinschicken?
Auch natürlich ein großer Unterschied, ob wir in einer großen Stadt sind wie Freiburg oder in einer kleinen Gemeinde. In einer großen Stadt wie Freiburg ist der Kommunalomat, der von der Landeszentrale für politische Bildung, glaube ich, mit dem SWR und mit der Badischen Zeitung errichtet worden ist, sicherlich keine schlechte Alternative. Und ansonsten kann man natürlich jederzeit die noch aktuell amtierenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ansprechen. Gerade in kleineren Gemeinden ist der Draht zu denen in aller Regel ein ziemlich kurzer. Man kennt die Leute ja meistens vor Ort. Aber auch in großen Städten wie Freiburg sind die ja in aller Regel ansprechbar. Und ansonsten, was die Themen angeht, vielleicht mal in kleinen Gemeinden das Nachrichtenblatt angucken, das Amtliche, wo die Themen auch immer wieder diskutiert werden, dargestellt werden. In größeren Städten, Freiburg hat ja auch ein Nachrichtenblatt, wo die Themen immer auch mal wieder genannt werden. Und ansonsten halt einfach auf den Webseiten gucken, wenn man sich wirklich informieren möchte, ob diese Partei oder Wählervereinigung meine Ziele verfolgt, bleibt einem natürlich nichts anderes übrig, als auch tatsächlich mal sich ein paar Minuten oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit zu nehmen, ein bisschen zu recherchieren.
Und Lokalzeitung lesen.
Das ist seit jeher eigentlich das Medium, wo man am ehesten noch über Kommunalpolitik informiert wird.
Wo man nah dran ist, ja. Und meine letzte Frage, ich habe Sie ja nicht umsonst hier am Anfang ein vermeintliches TikTok oder Instagram-Video machen lassen, weil es ist ja tatsächlich so, dass viele, nicht nur junge Menschen, aber viele junge Menschen sind ein bisschen desillusioniert. Also die haben nicht das Gefühl, dass irgendein Politiker oder eine Politikerin ihre tatsächlichen Probleme löst. Was raten Sie jemandem, der vielleicht den Glauben an die Politik so ein bisschen verloren hat, der aber sagt, ich möchte meine Stimme ja nicht verschenken? Wie nutze ich meine Stimme, wenn ich mich aber nirgends richtig adäquat vertreten sehe?
Auf kommunaler Ebene gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Gruppierungen, gerade in Freiburg, wo man sich, denke ich, schon ein bisschen aufgehoben fühlen kann, egal was man für Ansichten hat. Also egal, ob man jetzt beispielsweise jemanden wählen möchte, der speziell die Interessen der Jugendlichen vertritt oder die Interessen der Frauen vertritt. Oder es gibt ganz, ganz viele Gruppierungen, gerade auch in Freiburg, die das abbilden. In kleinen Gemeinden kenne ich die Leute ja meistens und kann im Einzelnen vielleicht auch nachvollziehen, wie die vielleicht entscheiden in bestimmten Situationen. Und der große Vorteil ist, ich kann die Leute ja immer ansprechen. Egal, ob das Freiburg ist, egal, ob das eine kleine Gemeinde ist und vielleicht auch versuchen, dass sie diese Themen mal mitnehmen. Ich kann sie vielleicht auch von meinen eigenen Ansichten überzeugen, dass sie entsprechend abstimmen. Und wenn es gar nicht funktioniert, mein Tipp für 2029, rechtzeitig eine eigene Liste machen und selber aktiv werden.
Oder im Zweifel einfach sich trauen, mit den Leuten direkt zu kommunizieren. Genau, gerade auf dieser Ebene ist es ja eigentlich möglich.
Genau,
ja.
Also gerade auf der Kommunalebene soll das ohne Probleme möglich sein. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sind in aller Regel ansprechbar. Man findet die, wenn man irgendwo am Wochenende mal auf dem Fest oder so unterwegs ist. Und die Wege zu denen sind wirklich sehr, sehr kurz.
Herzlichen Dank, Herr Fleckenstein, für dieses Gerne. Gespräch.
Das war BZ am Ohr. Der Podcast der Badischen Zeitung. Jede Woche ein Thema, das Südbaden bewegt.